Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin hier an der Wirtschaftsuniversität Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Cengiz Güngey, der unter anderem mit mir über die Geschichte der türkeistämmigen GastarbeiterInnen in Österreich sprechen wird. Cengiz ist Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik, OIP. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, unter anderem auch von der Monographie Die Geschichte der Türkei von den Anfängen der Moderne bis heute. Er arbeitet in seiner Forschung und seiner Lehre vor allem zu Demokratie, Autoritarismus und Islamismus mit Fokus vor allem auf die Türkei und die MENA-Region. Herzlich willkommen, lieber Cengiz.
Ich freue
mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ich freue mich auch sehr.
Ich habe schon gesagt, wir wollen heute vor allem über ein Jubiläum sprechen, nämlich 60 Jahre Anwerbeabkommen Österreichs mit der Türkei. 60 Jahre eigentlich eine unglaublich lange Zeit, wenn man sich das vor Augen führt. In einem Jahr, in zwei Jahren ist dann das Anwerbeabkommen mit Jugoslawien dran mit dem Jubiläumsfeiern. Wie kam es denn im Jahr 1964 dazu, dass es dieses Anwerbeabkommen mit der Türkei gebraucht hat und was waren die Schritte dorthin? Wie ist das entstanden?
Darf ich nur ganz vorher kurz was sagen? Trotz 60 Jahren, und das werden wir sicher noch dann im Laufe des Gesprächs auch ansprechen, scheint es trotzdem noch sozusagen fremd zu sein. Obwohl seit 60 Jahren Menschen aus der Türkei hier leben, ist das Wissen über die Türkei und vor allem auch über die Migranten und Migrantinnen relativ gering. Vor 60 Jahren, wie ist es dazu gekommen? Das war das erste Anwerbeabkommen dieser Art, das mit Jugoslawien hat gefolgt und ist darauf gefolgt. Und die Türkei war eigentlich nicht der erste Versuch, sagen wir so. Es gab vorher den Versuch es gab ein Anwerbeabkommen, es war nicht nur ein Versuch, es gab eins mit Spanien. Allerdings sind nach Spanien keine ArbeitsmigrantInnen nach Österreich gekommen. Und das hängt damit zusammen, dass das österreichische Lohnniveau relativ niedrig war zu diesem Zeitpunkt. Es hat sich nicht sehr groß unterschieden von dem Lohnniveau in anderen Mittelmeerstaaten wie Spanien. Und Österreich ist relativ spät dran gewesen. Deutschland, die Schweiz, Frankreich, die haben schon viel früher angezogen Arbeitsmigration. Das heißt, es war der spanische sozusagen verfügbare Arbeitsmarkt dafür schon nicht mehr vorhanden und der Anreiz Österreichs war nicht so groß damals. Das erinnert mich nämlich auch an etwas, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, dass nicht genügend indische Fachkräfte nach Österreich kommen, weil eben vielleicht der Anreiz auch zu niedrig ist. Gut, man hat dann 64 eben mit der Türkei einen neuen Partner gefunden. Ziel war es, vor allem billige, unqualifizierte Arbeitskräfte nach Österreich zu bringen. Und in einer gewissen Form war das eigentlich eine Subventionierung von bestimmten Industriebetrieben in Österreich. Es war eine leichte Krise zu verspüren. Österreich hat aber auch nicht über genügend Arbeitskräfte verfügt. Und da ist man eben auch inspiriert durch das, was in Deutschland vorher schon passiert ist oder in der Schweiz, eben auf ausländische billige Arbeitskräfte gekommen. Man muss sagen, dass der Zugang dazu einer war, der sehr stark geprägt war durch die Idee, dass Arbeit eine Ware ist, die man für eine bestimmte Zeit herholen kann. Die Menschen, die sozusagen diese Ware dargestellt haben, sind nicht im Fokus gewesen. Ja? Also auch daher diese Idee des Gastarbeiters. Das heißt, man holt sich vor allem Männer. Es waren ja in einer überwiegenden Zahl Männer, es waren natürlich aber auch Frauen darunter, für eine bestimmte Zeit diese Arbeitskräfte her, solange man sie braucht, und schickt sie dann wieder zurück. Wir wissen, dass das so in dieser Form nicht funktioniert hat. Und wie gesagt, auch, dass der Ansatz, dass Arbeit nur eine Ware ist, nämlich menschliche Arbeit nur eine Ware ist, ist auch aus unserem heutigen Verständnis heraus, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Es passt auch nicht zusammen mit dem Wohlfahrtsstaatdenken, ja, also wo Menschen durch den Staat sozusagen auch eine gewisse Versorgung erleben sollen. Wenn man sich anschaut, es war dann so, dass da vor allem also die Wirtschaftskammer auch involviert war. Man hat dann Büros in Istanbul und Ankara eröffnet. Auch zum Teil konnte man die deutschen Strukturen da nutzen. Und wenn man sich tatsächlich die Bilder anschaut, das ist schon, merkt man eine Zeit, die inzwischen sehr weit weg ist. Ja? Also wie die Leute da untersucht und inspiziert wurden, ob sie arbeitsfähig sind für Österreich, das erinnert fast an einen Viehmarkt. Ja? Also Zähne, Gebiss wurden kontrolliert, ich weiß nicht, wie kräftig sie sind und so weiter. Also es ging wirklich, auch das versinnbildlicht, um was es eigentlich da geht. Und sozusagen die Idee, dass diese Leute auch andere Bedürfnisse haben, war eigentlich nicht da. Und das war genau vor 10 Jahren, zum 50-jährigen Jubiläum, eine Konferenz zuerst in Ankara und dann in Wien, wo auch Leute berichtet haben, die das selbst noch damals erlebt haben, wie sie nach Österreich gekommen sind. Und das ist irgendwie eine vollkommen fremde Umgebung gewesen. Die sind dort irgendwie in so Arbeiterheimen zum Teil untergebracht worden und haben weder die Sprache verstanden noch die Kultur und haben vor allem auch es gab keine Infrastruktur, die darauf vorbereitet war. Die wurden einfach so hineingeworfen und beide Seiten sind hineingeworfen worden. Dann auch diese jeweiligen Orte, Gemeinden, wo diese ArbeitsmigrantInnen angekommen sind, waren auch nicht darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass wir bis heute herein diese Mängel sozusagen oder diese Ansätze, die es damals, die falschen Ansätze oder die mangelnden Ansätze, bis heute hereinspüren.
Mhm. Die Folgen sind eigentlich noch immer merkbar, muss man sagen.
Ja, weil ich glaube, der Begriff des Gastarbeiters ist noch immer nicht ganz verschwunden. Also, dass das etwas Permanentes ist, setzt sich vielleicht erst langsam durch. Ich habe es vorhin angesprochen, das Interesse an den Zuwanderern ist auch ein relativ geringes von Anfang an gewesen. Also da ist man nicht mit offenen Armen, weil ja auch die Idee war, dass die weggehen. Ne? Und wenn du so aufgenommen wirst, dann kannst du auch eigentlich keine Wurzeln schlagen. Mir hat auch eine Tochter der ersten Arbeitsmigranten erzählt, dass es damals auch schwierig war bezüglich Visum. Ja? Also die haben immer nur für ein Jahr die Aufenthaltsgenehmigung verlängert bekommen. Das heißt, das Geld, das sie gespart haben, haben sie dann natürlich nicht in Österreich angelegt, weil sie nicht wussten, ob sie überhaupt hier bleiben dürfen, sondern haben sich ein Haus in der Türkei gebaut. Also das sind Wirkungen oder Nachwirkungen oder Effekte, sagen wir so, von dem, wie auf was für Strukturen und Rahmenbedingungen die Leute hier getroffen sind. Und wir sehen viele, viele Nachwehen. Es hat sich Österreich eigentlich sehr, sehr lang überhaupt nicht damit beschäftigt, wie man das auch gesetzlich regeln kann. Es gab also kein Einwanderungsgesetz bis in die 90er Jahre hinein nicht. Man muss sagen, dass diese Praxis der Anwerbung von Arbeitskräften, die gezielte über solche Kommissionen, die dort als Außenposten sozusagen fungiert haben, nicht allzu lange gedauert hat. Das ist dann relativ schnell von der Kettenmigration abgelöst worden. Das heißt, dass sich informelle Strukturen stärker durchgesetzt haben als diese formalen. Leute, die hier waren, haben nachgeholt einerseits Familienangehörige, Verwandte, Leute aus demselben Dorf. Das hat dazu geführt, diese Kettenmigration, dass wir in bestimmten Regionen in Österreich eine relativ starke Konzentration von Leuten haben aus der Türkei, die aus derselben Region in der Türkei stammen, zum Teil sogar aus demselben Dorf, weil das diese Kettenmigration bedingt hat.
Und das würde mich gleich sehr interessieren tatsächlich, nämlich so einerseits vielleicht ganz, ganz grob ein paar Zahlen, die du uns vielleicht nennen kannst, also von welcher Größenordnung sprechen wir, aber auch, weil ich ja gerne auch auf die Menschen hinter die Zahlen blicke, wer waren diese Personen? Also wir wissen, dass ja vor allem in diesem Blue-Collar-Work-Bereich Arbeitskräfte benötigt wurden, unter anderem im Bauwesen und so weiter. Es gab auch andere Branchen, die beteiligt waren. Du hast schon gesagt, es waren vorwiegend Männer, die dann aber auch die Frauen nachgeholt haben, nicht? Also das heißt, die Lebensrealität in Österreich hat sich über die Dauer dann auch verändert. Was wissen wir über den Alltag auch der Menschen, die dann hier waren? Nämlich nicht nur über die Arbeit, die sie verrichtet haben, sondern auch über die Freizeit, die sie ja dann auch in Österreich haben.
Also Zahlen in dem Sinn kann ich dir leider keine geben. Ich weiß sie nicht. Es wird sie wahrscheinlich schon wo geben, aber die weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel also eine starke Konzentration in Wien, es gibt von Personen aus Yozgat, das ist eine Region östlich von Ankara, eine recht landwirtschaftlich geprägte und eben nicht industrialisierte Region in der Türkei. Man muss sagen, dass die meisten Zuwanderer aus der Türkei aus Regionen sind, die eben nicht von der Industrialisierung in der Türkei, die auch in den 60er Jahren durch angehoben hat, erfasst waren. Und also vor allem ländliche Regionen, also die meisten sind aus dem ländlichen, agrarischen, dörflichen Bereich nach Österreich gekommen, aber auch in andere europäische Länder. Zum Beispiel, und da gibt es auch verschiedene Zeitpunkte. In Graz zum Beispiel, wo ich auch ein bisschen besser die Situation kenne, ist die Mehrheit aus der Region Konya. Auch das ist eine agrarisch geprägte Region südlich von Ankara, die einerseits sehr stark von Trockenheit jetzt in letzter Zeit bedroht ist, also auch da die agrarische, also die Landwirtschaft dadurch einen Dämpfer erlitten hat, beziehungsweise gibt es dort eine kleine, relativ kleine, sagen wir, kurdische Enklave und es sind vor allem Kurden, Kurdinnen aus dieser Region, die eigentlich keine vorwiegend kurdische Region ist, südlich von Ankara eben aus Konya, die nach Graz zugewandert sind. Das sind im Wesentlichen zwei, drei politische Bezirke dort und da sind fast die meisten Leute entweder in Dänemark oder in Österreich in Graz. Die sind in den 90er Jahren gekommen. Ich glaube, dass da die Bedingungen dann schon ein bisschen anders waren als in den 60er Jahren. Also 1964 war Österreich natürlich auch ein anderes Land als in den 90er Jahren. Ich glaube, so was man auch von den Erzählungen nachzeichnen kann, ist, dass die österreichische Gesellschaft natürlich sehr stark in einer Nachkriegssituation war. Auch Österreich, also sagen wir die autochthone Gesellschaft in Österreich, ja nicht in dem Sinn homogen, weil es sind viele Leute infolge des Zweiten Weltkrieges in Österreich wieder oder überhaupt erst neu ansässig geworden, vertriebene sogenannte Volksdeutsche und so weiter. Die Vertreibung von Juden, Jüdinnen ist noch nicht so lange her. Also es ist eine eigentlich auch komplexe, schwierige Situation. Der erste Boom der Nachkriegsjahre lässt ein bisschen nach. Aber es ist eigentlich eine konservative Gesellschaft Österreich auch. Ne? Also bis Ende der 60er Jahre ist ein starker, auch wenn man sich diese Filme anschaut, Heimatfilme und so weiter, das ist genau diese Zeit, wo auch ein gewisser Konservativismus propagiert wird. Auch die Geschlechterverhältnisse sind in Österreich vielleicht gar nicht so anders als das, was die Leute, die aus Anatolien dazu wandern, zu dem Zeitpunkt von sich kennen. Also ich glaube, dass sozusagen das Niveau zu dem Zeitpunkt gar nicht so unterschiedlich war, aber das, worüber viele geklagt haben, ist, dass sie halt zum Beispiel keine Lebensmittel hier gefunden haben, die sie gewohnt waren. Das ist eine Zeit, wo in dem Sinn die Globalisierung nicht so weit gefasst war, dass man inzwischen bekommt man ja alles in einem Supermarkt. Damals war es sehr eingeschränkt. Für vor allem gläubige Muslime ist natürlich das Schweinefleisch ein Problem. Ich glaube, dass das auch für viele eine Herausforderung gestellt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass sich dann relativ bald ein ethnischer, wenn man so will, Lebensmittelhandel dann irgendwie etabliert hat, wo Leute auch Produkte dann bekommen konnten, die sie gebraucht haben. Die meisten, die zunächst gekommen sind, sind eigentlich auch selbst mit der Idee gekommen, dass sie relativ bald zurückkehren werden, sobald sie sich ein bisschen Geld verdient haben. Aber es ist dann eben anders gekommen. Die meisten sind dann länger geblieben als gedacht, weil es dann auch gar nicht so einfach ist, zurückzugehen. Wir wissen das selbst, wenn man längere Zeit im Ausland war, ist man fremd auf zwei Seiten. Man ist nicht mehr ganz zu Hause von dort, also dort, wo man herkommt, gehört man nicht mehr ganz dazu, wenn man sich selber verändert und sich die Umgebung dort verändert. Und natürlich gehört man auch nie vollständig dazu, dort, wo man hingekommen ist, ne? Weil man immer ein bisschen ein Fremdkörper bleibt.
Und auch die österreichische Wirtschaft wollte ja eigentlich dann über die Zeit doch, dass die Leute bleiben. Das ging auch von der österreichischen Seite aus, dass manche gesagt haben, jetzt habe ich diese Arbeitskräfte mühsam angelernt, jetzt wären die so weit, dass ich sie gut einsetzen kann, warum sollen die zurückgehen?
Das stimmt. Das war auch ein Effekt. Und Österreich war auf der Suche eben nach billigen Arbeitskräften. Und das war eine Lücke, die diese ersten Gastarbeiter da gefüllt haben. Was natürlich dann mit dem Nachkommen der Familie und so weiter sich geändert hat, sind die sozialen Strukturen, das Zusammenleben. Es hat sich sozusagen ein bisschen ein Gemeinschaftsleben mehr etabliert, wo auch Kinder involviert sind, die Ehepartner und so weiter. Das hat sicherlich auch diesen sozusagen Ethnomarkt, wie man es so nennen will, weiter befördert. Ein anderes Problem, das die Erstankömmlinge sozusagen immer wieder berichtet haben, ist, wenn die aus konservativ ländlichen Gegenden kommen, ist natürlich die Ausübung der Religion. Ne? Und das war ein Grund, warum sich sehr bald Vereine etabliert haben, Netzwerke, die diese Lücke versucht haben zu füllen. Es haben sich Moscheenvereine gegründet, die einen Ort für die Ausübung der Religion anbieten. Das muss man sagen, ist alles im Vakuum des Staates passiert. Also weder der österreichische Staat noch der türkische Staat haben sich um diese Dinge gekümmert. Die Leute waren alleingelassen. Das heißt, es sind so die Strukturen bottom-up in dem Sinn entstanden. Und zum Teil auch haben sich da natürlich politische Kräfte in dieses Vakuum, türkische politische Kräfte in dieses Vakuum begeben. Aber auch diese Moscheenvereine sind, ich kenne da einige, und war relativ überrascht, wenn man dorthin kommt, weil ich mir eine Moschee, ehrlich, so wie ich sie aus der Türkei kenne, ist was anderes als das, was man dann dort vortrifft. Das sind oft irgendwelche ehemaligen Lagerhallen oder irgendwelche Industriegebäude, die angemietet wurden und eben als ein Moscheen, als ein Gebetshaus in dem Sinn fungieren. Aber ich glaube, das, was noch viel wichtiger ist, als das sozusagen einen Raum für die Auslebung von Religion zu bieten, ist, dass immer angeschlossen an diese Moscheenvereine eine Art Kantine, Teeküche und so weiter ist. Und das ist der Ort, wo der Austausch stattfindet. Man kann es vergleichen, und wenn man jetzt sich daran zurückerinnert, was ich vorhin gesagt habe, die Kettenmigration, das ist ein bisschen das Dorf, das Dorfcafé, ja, das die Leute gekannt haben aus den Regionen, wo sie hergekommen sind, wenn man so will, das Gasthaus im europäischen oder im österreichischen Kontext, das dörfliche Gasthaus, wo es einen Stammtisch gibt und so, und wo vor allem auch die Männer vor allem zusammenkommen. Und so sind diese meisten Moscheen unter Anführungszeichen ein wichtiger Ort, wo Information ausgetauscht wird, wo vor allem auch Information über das Leben in Österreich ausgetauscht wird, wo man etwas bekommt, was gerade passiert. Auch rechtliche Fragen, wo sich die Leute gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass diese Moscheenvereine, beziehungsweise gibt es auch so Landmannschaftsvereine, die sich dann gebildet haben, die also nicht auf die Religion, sondern auf die Region, wo die Leute herkommen, auf diesen Strukturen aufbauend entstanden sind. Das waren wichtige und sind zum Teil bis heute wichtige Zentren des Zusammenhalts und des Austausches, vor allem für die älteren Generationen.
Stimmt eigentlich die Annahme, vielleicht ist es sogar eine Art Vorurteil, dass alle GastarbeiterInnen, die man angeworben hat, im Grunde nur im Niedrig- und Niedrigst-Qualifikationssektor tätig waren und gleichzeitig im Niedriglohnsektor? Oder gab es auch Personen, wo man schon gesagt hat, ein gewisses Bildungsniveau wäre wichtig, weil da auch andere Sektoren relevant?
Also die angeworben wurden, waren für diese Industrien unqualifizierte Fachkräfte. Also das sind Leute gewesen, die im Bau oder im Industriesektor, in einer Fabrik und so Hilfsarbeiten zum Teil auch verrichtet haben. Das war gezielt sozusagen die Anwerbepolitik.
Um auch diesen Boom da zu unterstützen.
Um diesen Boom und also sozusagen um bestimmte marode Betriebe auch indirekt zu subventionieren. Ja. Man muss sagen, da gab es auch durchaus eine Diskrepanz zwischen der Wirtschaftskammer und den Gewerkschaften damals, weil das natürlich ein bisschen von den Gewerkschaften wie ein Lohndumping wahrgenommen wurde.
Auch diese Diskussion haben wir heute noch.
Ja. Und dann sind einige auch in den Tourismus und ins Gastronomiesektor übergegangen, aber eigentlich war es Industrie und Bau. Die andere Zuwanderung aus der Türkei, sozusagen eine von qualifizierten gebildeten Fachkräften, ist nicht organisiert gewesen, hat aber eigentlich eine auch durchaus lange Tradition, nur sind die Zahlen viel geringer. Ja. Ich wollte nur vorhin, das habe ich vergessen zu sagen, dass diese angeworbenen, sozusagen nicht qualifizierten Arbeitskräfte ja dann auch der Auslöser für die Kettenmigration waren. Das heißt, das hat sich dann so fortgesetzt. Diese andere Migrationsschiene, wenn man so will, von gebildeten und ausgebildeten, qualifizierten Fachkräften, ist zahlenmäßig viel geringer. Und es sind Leute, die zum Beispiel zum Studium hergekommen sind. Man darf nicht vergessen, es gibt in Istanbul, und vor allem aus den Großstädten stattgefunden hat, es gibt in Istanbul eine österreichische Schule, die eine lange Tradition hat, wo die gesamte Ausbildung auf Deutsch ist und die Leute die Schule mit einer Matura abschließen, die auch für ein Studium in Österreich qualifiziert. Und das ist eine relativ teure Schule. Das heißt, das sind Leute, die aus dem Istanbuler Bürgertum auf diese Schule gehen. Und das ist also diese andere Migrationsschiene hat entweder über das St. Georgs Kolleg stattgefunden oder über Leute, die an Universitäten in der Türkei ihre Ausbildung abgeschlossen haben und dann für eine Fachausbildung an einer Universität in Österreich hier fortgesetzt haben und zum Teil hier geblieben sind. Aber die Zahlen hier sind viel, viel geringer. Und man muss sagen, der Kontakt zwischen diesen zwei migrantischen Gruppen ist äußerst gering. Ja? Also weil sie aus unterschiedlichen sozialen Schichten und vor allem auch, wenn man so will, kulturellen Schichten kommen. Das eine ist ländlich, aus dem ländlichen Bereich und das andere aus dem städtisch-bürgerlichen Bereich. Und das sind die Kontaktpunkte auch in der Türkei traditionell relativ gering. Und das hat sich natürlich auch auf das Zusammenleben in Österreich ausgewirkt.
Also diese unterschiedlichen Dimensionen scheinen mir ganz wichtig zu sein, weil wir ja nicht nur, was jetzt türkische GastarbeiterInnen betrifft, sondern auch bei anderen Migrantinnengruppen immer wieder so eine Art homogene Masse vor uns haben, wenn man
darüber spricht,
nicht? Oder ja. Der türkische Migrant, ja. Ja, wer soll das sein? Ja. Genauso wie es den Österreicher nicht gibt, gibt es den Türken halt auch nicht. Und dass da viel mehr auch andere Unterscheidungsebenen reinkommen, eben die Herkunft, Stadt, Land, Bildungshintergrund, sozioökonomischer Hintergrund, aber auch diese Wellen der Migration, wie du richtigerweise gesagt hast, in den 60er Jahren war nicht nur die Türkei ein anderes Land als in den 90ern, sondern auch Österreich war ein anderes Land. Und wir sehen es ja heute auch noch ganz stark, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt bei deinen Ausführungen an die afghanische Community in Österreich, wo ja auch gerade die ersten Auswanderungswellen aus Afghanistan, die es gab, häufig höher qualifizierte Menschen waren, die auch stark dem Bürgertum zuzuordnen waren, während wir jetzt bei den rezenten Fluchtbewegungen eher Menschen sehen, die entweder gar keinen Schulabschluss haben oder aber gar nicht erst aus Afghanistan direkt kommen, sondern im Iran aufgewachsen sind und da wieder ganz, ganz andere Erfahrungen mit sich bringen. Also diese Differenzierung oder diese Heterogenität innerhalb der Gruppe, die ja auch eine wachsende ist, jetzt muss man sagen, wir sprechen ja schon von zweiter, dritter Generation, da scheint mir auch was zu sein, was gerade auch in der österreichischen Integrationspolitik dann nicht so oft in den Blick genommen wird, was aber wesentlich wäre, weil natürlich jemand mit hohem Bildungsabschluss aus einem städtischen Milieu, dem Bürgertum stammend, andere Integrations- und Ankommensangebote brauchen wird, als jemand, der maximal Pflichtschulabschluss hat und aus dem ländlichen Bereich kommt.
Ja, absolut. Es gibt, es ist ja sogar noch komplizierter, es ist ja noch diverser. Es gibt ja auch religiöse Unterschiede. Es gibt in der Türkei, in Österreich eine ziemlich große Gruppe an Alawiten aus der Türkei, die vor allem in Vorarlberg gibt es eine große Gruppe, die sich von den Sunniten unterscheiden. Dann gibt es natürlich Leute mit einem kurdischen Hintergrund aus der Türkei, Leute, die einen türkischen Hintergrund haben. Aber die Türkei ist ja auch diverser als nur kurdisch-türkisch. Es gibt sozusagen auch ethnisch-arabische Leute, es gibt Assyrer, es gibt und so weiter, Armenier, Armenierinnen aus der Türkei. Also es ist nicht jeder in einen Topf kann da geworfen werden und das Land selbst ist divers. Und umso schwieriger ist es, finde ich, auch oft in den österreichischen Debatten heute gegen diese Stereotype anzukämpfen. Also ich habe manchmal den Eindruck, die Wahrnehmung der Türkei ist ein Land, das rein landwirtschaftlich geprägt ist, überhaupt keine Großstädte hat, keine städtische bürgerliche Tradition, kein intellektuelles Leben oder so,
ne? Keine ist Aufklärung.
Keine Aufklärung. Ja. Also ja, es steckt irgendwo mitten in diesem agrarischen vormodernen Zeitalter. Das stimmt für die gesamte Türkei in dieser Form nicht, aber diese sozusagen ein so diverses und dynamisches Land und eine Gesellschaft in so Schablonen ständig hineinzustecken, ist äußerst schwierig, dann im Diskurs irgendwie dem was entgegenzuhalten, weil das ständig auch bespielt wird durch Medien, politische Diskurse und so weiter. Ne? Die Türkei ist viel mehr als nur muslimisch oder agrarisch geprägt. Sie ist viel mehr als autoritär jetzt unter Tayyip Erdogan. Und all das kommt nicht durch. Ne? Also ein Beispiel dafür kann ich jetzt geben, wie die Berichterstattung auch irgendwie einseitig ist. Es waren jetzt im März die Lokalwahlen mit einem wirklich bemerkenswerten Ergebnis, wo die Opposition inzwischen zur stärksten Kraft gekommen ist. Und die Türkei hat noch nie so viele Frauen an der Spitze von Gemeinden gehabt. Es sind unheimlich viele Bürgermeisterinnen ins Amt gewählt worden. Aber das war zum Beispiel keine Meldung wert, ne? Weil das weniger in diese Schablone hineinpasst. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme im Umgang nicht nur mit der Türkei, sondern auch mit anderen Ländern, wo Migranten, Migrantinnen nach Österreich gekommen sind. Das sagt eigentlich mehr über Österreich als über die jeweiligen Länder aus.
Ich würde da gerne bei diesem Diskurs der Österreicher und Österreicherinnen über die Gastarbeiter ein bisschen bleiben. Auf diesem Stuhl, wo du jetzt sitzt, hatte auch vor ein paar Monaten der Paul Lendwey Platz genommen und der hat gemeint, dass sich die Österreicher am liebsten solche Gastarbeiter gewünscht hätten, die um 8 Uhr früh ankommen, ihre Arbeit brav verrichten und dann um 17 Uhr wieder zurückfliegen in die Heimat und am nächsten Tag kommen sie wieder, aber die Freizeit sozusagen und Bildung der Kinder, den Alltag, den sollen sie besser nicht hier verbringen, weil da wollen wir sie nicht hier haben, nicht? Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, der idealtypische Gastarbeiter, der wirklich nur für die Arbeit hier ist. Ich frage mich dann immer, weil mir auch tatsächlich der Diskurs in den 60er Jahren überhaupt nicht bekannt ist, war das von Anfang an so, dass wir eine starke Stereotypisierung gesehen haben, bis hin auch zu Abwertung und Ablehnung, möchte ich sagen, im Alltag? Oder gab es zumindest anfänglich, weil ja auch stark von den Sozialpartnern vorangetrieben, dieses Projekt des Anwerbens, gab es sowas wie eine gewisse Dankbarkeit vielleicht sogar der Österreicher mit Blick darauf, dass bewusst war, die Fachkräfte, die Arbeitskräfte, die jetzt kommen, die braucht die österreichische Wirtschaft, die braucht der österreichische Arbeitsmarkt und auch einzelne Unternehmen dankbar waren, dass sie endlich wieder Mitarbeiter fanden. Und hat sich das dann erst im Laufe der Zeit sozusagen gewandelt hin in diese aufgeladene Integrationsdebatte, wie wir sie jetzt kennen?
Das ist natürlich eine wichtige und große Frage. Damals in den 60er Jahren war Migration aus Jugoslawien, der Türkei, etwas mehr oder weniger Exotisches. Ich glaube, dass da der Unterschied zwischen den unterschiedlichen migrantischen Gruppen auch nicht gemacht wurde. Das waren alles Ausländer, das waren Fremde, auf die man vielleicht mit Vorsicht zugegangen ist, aber wo es diese mediale Stereotypisierung und auch Angstmache, wenn man so will, es war kein politisches Thema. Es gab keine politischen Parteien, die das auch zu einem wirklich wichtigen innenpolitischen Thema gemacht haben, das ständig präsent ist, wie wir es dann ab den 90er Jahren erlebt haben. Also ich glaube, einerseits war es ein bisschen naiver und unvorgeprägter. Gleichzeitig waren die alle fremd und irgendwie eigenartig, ja, also ein Fremdkörper. Aber es hat ein bisschen mehr Räume gelassen, weil die Leute vielleicht da, also auch, wir haben ja in der Gesellschaft immer unterschiedliche Gruppen, manche, die auf Fremd sofort mit Ablehnung reagieren und andere, die neugierig werden. Also ich glaube, dass mehr Raum für diese Neugierde sicherlich da war. Was man immer wieder so von Leuten aus der zweiten Generation, ich mag diese Typisierung nach Generationen auch nicht, weil ich merke, mich fragen auch immer Leute, da gehen immer so die Antennen, wie viel der Generation sind sie? Ich finde, das ist immer so wie so ein Stammbaum, den man da. Aber also Leute, die sozusagen hier in die Schule gegangen sind, die zwar vielleicht in der Türkei oder woanders geboren, aber hier dann in die wurden aber dann hier in die Schule gegangen sind, da gibt's relativ viele Berichte von Lehrern, Lehrerinnen, die ihnen sehr geholfen haben in der Schule, ja, also die sie bei der Hand genommen haben und ihnen sozusagen außerhalb des Unterrichts auch noch irgendwie geholfen haben und so weiter. Das ist, glaube ich, aufgrund dessen gewesen auch, dass es keine Strukturen gab und es doch bemühte Pädagogen, Pädagoginnen natürlich immer gibt, die diesen Mangel versucht haben, irgendwie auszumerzen. Und ich glaube, dass die viel Anerkennung eigentlich verdienen, weil sie sich eine extra Arbeit gemacht haben und offen auf etwas Neues zugegangen sind. Das ist heute meiner Meinung nach, obwohl wir viel mehr Integrationsmaßnahmen und dieses und jenes haben, insofern schwieriger, weil es eine viel stärkere vorgeprägte Meinung gibt und auch ein sozusagen Bedrohungsszenario, das aufgebaut wurde und eine automatische Typisierung. Das heißt, wenn eine Frau in einem, keine Ahnung, schwarzen Schleier daherkommt, oh, vielleicht ist es eine Terroristin. Ja, vorher war sie halt fremd und irgendwie ein bisschen unheimlich, aber man hat vielleicht mehr Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gehabt, weil diese Vorprägung noch nicht da war. Und das hat sich vor allem ab den 90er Jahren, also zunächst ab den 90er Jahren ist die Frage, die Ausländerfrage, zu einem politischen Diskurs geworden, natürlich durch die FPÖ, damals unter Jörg Haider, als ein Mobilisierungsfaktor. Und die anderen Parteien haben dem eigentlich nichts entgegengesetzt, bis heute nicht. Ne? Es ist also dieser,
könnte man sagen, ja.
Ja, also dieser Diskurs ist zu einem Mainstream-Diskurs lange Zeit oder im Laufe der Zeit, wollte ich sagen, geworden und hat auch die Gesetzgebung und alles, es ist immer eine zu einer immer weiteren Verschärfung der Maßnahmen gekommen. Die Ausländerfrage ist dann also mit dieser Integrationsfrage verknüpft, dann Integration sehr stark auch auf Identität und Sprache ausgerichtet. Auch das sagt mehr über Österreich zum Teil aus als über, also diese Obsession mit, ja, Werte, Sprache und so weiter. Es geht immer darum, sozusagen die Neuankömmliche zu erziehen, zu verändern. Die müssen angepasst werden. Die sollen so sein, dass man ihnen nicht mehr anmerkt, dass sie von irgendwo anders kommen, ja. Sozusagen Leute ohne Geschichte, Leute ohne irgendeine eigene Identität, Kultur, Expertise, das ist alles uninteressant, ja. Das ist sozusagen, die sind hier und das ist egal, was die vorher erlebt haben und was sie für ein Wissen mitbringen, weil es interessiert uns alles nicht. Sie sollen nur nicht anders ausschauen und nicht anders sein und vor allem nicht anders erkennbar sein und anders leben, weil Diversität sozusagen als eine Bedrohung wahrgenommen wird. Das hat auch natürlich diese Ausländerfrage, die in den 90er Jahren aufgekommen ist, ist nicht nur in Österreich aufgekommen, das ist Identitätspolitik, hat mit dem Ende der Ideologien, wenn man so will, der Ära der Ideologien einen Aufstieg erlebt und da geht es sehr stark um die Frage, was macht uns aus und die Sorge, verlieren wir unseren eigenen Charakter, wenn da jetzt immer mehr unterschiedliche Leute dazukommen und das hat auch einen historischen Hintergrund, sozusagen das Ende des Habsburgerreiches ist vielleicht in den Hinterköpfen, weil es eben zu divers war. Ja, also das schwingt sicherlich mit.
Und die Frage, was ist Österreich, als es sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde das Überbleibsel war, nicht?
Genau, ja.
Und man gar nicht genau wusste, wie definiert man
also die österreichische Identität. Genau, es ist katholisch. Das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Also was macht uns aus im Gegensatz zu Deutschland? Da gab es ja diesen Spruch, wir sind das bessere Deutschland, weil wir katholisch sind. Ne? Also Katholizismus, Tradition, die mit der Religion zusammenhängt, das sind alles nicht sehr inklusive, sondern ausschließende Definitionen. Ne? Kulturnation, klein, aber wichtig auch im Gebiet der Kultur und so. Und da ist schon auch, schwingt auch aber aus der Monarchie heraus, glaube ich, so diese Idee, dass man schon überlegen ist, auch den all diesen Völkern, die man in der Monarchie regiert hat. Ja, also die waren ja nicht gleichwertig, sondern die man war sozusagen der Außenposten der westlichen Zivilisation auf dem Balkan auch. Das ist so die eigene Wahrnehmung. Und das ist dann auch, wird umgesetzt indirekt auf, oder direkt, wenn man so will, auf Leute, die hierher zugewandert sind. Die müssen domestiziert, die müssen sozusagen zivilisiert werden, ist ein Ansatz. Diese Ausländerdebatte, die sich eigentlich auf diese ganze Gruppe bezogen hat, hat dann langsam Anfang der 2000er einen Wandel erlebt und es ist vor allem dann um muslimische Einwanderer, Einwandererinnen gegangen, natürlich auch beeinflusst durch die Entwicklungen auf der globalen Ebene. 9/11 ist natürlich ein wichtiger Punkt gewesen, wo also plötzlich der Islam oder ein radikaler Islam und das, wenn man sich nicht auskennt, das alles irgendwie ähnlich ist, oder wo macht man da den Unterschied, plötzlich zu einer Bedrohung wird. Und weil in Österreich die größte muslimische Gruppe Türken und Türkinnen sind, hat sich dann im Laufe der Zeit auch auf das verschoben. Und da war der ausschlaggebende Punkt der EU-Beitritts, oder die Frage des EU-Beitritts der Türkei, wo der, die Frage des EU-Beitritts der Türkei so diskutiert wurde wie die Integration von Zuwanderern aus der Türkei in Österreich. Das heißt, es geht nicht, die können nie dazugehören zur EU, weil sie kulturell so anders sind, steht eigentlich auch ein bisschen dafür, wie man die Wahrnehmung von Migranten, Migrantinnen in Österreich ist. Eigentlich sagt man, die sind so anders, so fremd, dass die nie Österreicher werden können. Und das ist, und dann wirft man aber den Leuten gleichzeitig vor, dass sie sich nicht integrieren. Also das sind ja, das weißt du natürlich viel besser, diese Widersprüche, die man da gleichzeitig aufgebaut hat.
Ich meine, bei der Frage der Integration, und das ist so ein Punkt, auf den ich jetzt abschließend gerne noch eingehen möchte, geht es ja auch um die Frage der politischen Integration im Sinne von politischer Partizipation der GastarbeiterInnen, vor allem aber auch der zweiten, dritten Generation. Und das ist ja eben auch so ein Thema, würde ich sagen, das wiederum von vielen Widersprüchen geprägt ist. Weil wir wissen auf der einen Seite, dass in dieser türkischen Community, die es nicht gibt, aber wenn wir jetzt einmal annehmen, Personen, die aus der Türkei stammen oder deren Vorfahren aus der Türkei stammen, wir immer noch nicht unter allen Menschen das Wahlrecht haben in Österreich, weil einfach die Einbürgerungsgesetzgebung im internationalen Vergleich eine sehr restriktive ist. Es gibt gewisse Wiener Bezirke, wo der Anteil der Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft bei über 50% liegt. Ja. Auf der anderen Seite finde ich aber gerade mit Blick auf türkeistämmige Zuwanderer in Österreich und konkret in Wien, das schon ein wenig von einer Doppelmoral geprägt, dass man dann immer wieder zum Vorwurf bringt, beispielsweise ein Erdogan macht hier Wahlkampf, nicht? Oder türkische Wahlen und der türkische Wahlkampf findet auch in Wien statt. Und wir sehen, dass ganz, ganz viele Menschen mit Wurzeln in der Türkei, die hier in Wien leben, aber eigentlich autoritär wählen in der Türkei. Und was heißt das? Gleichzeitig aber die Menschen ja keine Alternative haben, weil sie in Österreich ja gar nicht wahlberechtigt sind. Wie würdest du sagen, wie ist dieses Spannungsverhältnis? Also einerseits, was sehen wir so im Bereich politische Mitbestimmung von türkeistämmigen Einwanderern in Österreich? Aber auch diese Debatte, die gerade im letzten Jahr meiner Wahrnehmung nach noch einmal stärker gezündet hat, nämlich man kann verstärkt autoritäre Tendenzen beobachten und das wäre sozusagen auch ein Werteproblem, ein Diversitätsproblem, ein Versäumnis der Integration. Wie würdest du das einschätzen?
Also gleich beim letzten Punkt, ich glaube, da müsste man dann auch vielen Österreichern und Österreicherinnen die Integration absprechen, nämlich Autochtonen, also die sich einen starken Mann und so weiter wünschen an der Spitze und ein bisschen weniger Demokratie. Das ist ein globales Phänomen, dass wir sehen, dass die Demokratie in einer Krise ist, ja. Und das, was du angesprochen hast mit diesem Defizit, weil eben Leute nicht wählen können, ist ein Aspekt davon, ja. Aber wir sehen grundsätzlich, dass politische Parteien immer weniger die Leute erreichen, die Institutionen, die politischen, nicht in der Form inklusiv sind. Also ich weiß von einer Zuwanderin aus der Türkei, die gesagt hat, sie hat sich so bemüht, sich zu engagieren in der Gewerkschaft, in der Arbeiterkammer, in der SPÖ auch. Aber es ist sehr, sehr schwierig, wenn du diese Strukturen sind sehr verhärtet und weil sozusagen diese Parteien auch und diese Institutionen an Kraft verlieren, noch mehr verhärtet. Es ist noch schwieriger dabei, hat sie zu Recht gesagt, ist eigentlich, repräsentieren viele Zuwanderer die Arbeiterklasse inzwischen. Wenn die nicht in diesen Institutionen repräsentiert sind oder vertreten sind, ist das eigentlich auch ein Gap. Also das ist ein Aspekt davon. Und dass es autoritäre Tendenzen gibt, eben wie gesagt, die findet man leider auch in Österreich, man braucht sich nur die Umfragen anschauen, da stoßen sich die Leute nicht daran, dass sozusagen jemand sagt, ich räume dann auf in Österreich, wenn wir an der Macht sind und so weiter. Also da ist auch, das ist nicht so weit von dem, was Tayyip Erdogan in der Türkei nicht nur sagt, sondern auch schon umgesetzt hat. Das andere Problem ist, glaube ich, eine andere Frage ist eine prinzipielle. Wenn ich Leute hier habe, denen ich so viele Hürden in den Weg stelle, dass sie die Staatsbürgerschaft bekommen, vor allem auch die Doppelstaatsbürgerschaft verweigere, ich finde das ein wirkliches Problem, weil dahinter ein total überkommenes Verständnis von Identität und Nationalität steht, so als gäbe es nur eine, ja, ich kann nur eins sein. Und das erinnert mich ein bisschen immer an das, wenn man die Biografie von Stefan Zweig von der Marie Antoinette liest, wie die Marie Antoinette mit 13 nach Frankreich geht und verheiratet wird an einen französischen Thronfolger, da haben sie mitten im Rhein eine Insel aufgebaut und sie kommt von der österreichischen Seite, wird auf der Insel ist eine kleine Hütte mit 3 Räumen, im ersten Raum wird sie total splitternackt ausgezogen, im zweiten Raum, da darf nicht einmal ihre Zofe, ihr Hund, nichts mit. Da wird sie gewaschen und dann kommt sie in den dritten Raum, wo sie mit französischer Zofe und französischem Hund ausgestattet wird. Und so ist die Vorstellung des Einstiegs in die österreichische Nationalität. Ja, ich muss alles zurücklassen und deswegen auch dieses sozusagen, man muss sich's verdienen und es ist sozusagen ein Gut, das wertvoll ist und so weiter. Wenn ich so ein Verständnis habe, dann muss es mir ehrlich gesagt, dann darf mir auch nicht einmischen, wie Leute mit einer anderen Staatsbürgerschaft in ihrem Land wählen. Das ist, finde ich, nicht die Frage, die die österreichische Politik beschäftigen sollte. Man kann sich, und vor allem nicht so, dass die alles falsch machen. Man kann sagen, was haben wir falsch gemacht, dass diese Leute sozusagen sich von Erdogan angesprochen fühlen. Ich weiß auch, es ist auch weniger Aufregung darüber, zum Beispiel, wie ich weiß nicht, US-Staatsbürger in Österreich, ob die jetzt Trump wählen oder nicht. Ich wüsste nicht, dass es darüber eine Berichterstattung gibt. Und das führt wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es geht darum, zu zivilisieren, zu domestizieren. Ja, also wir haben die nicht verändern können, die lassen sich nicht verändern. Nie sind wir schuld, also wir als Österreich, sondern es sind immer die schuld, dass sie sich sozusagen zu widerstrebend und zu kulturell und so weiter sind. Ja, und also da kommen viele unterschiedliche Dinge zusammen. Um es zusammenzufassen, das eine ist strukturelle Probleme in Österreich. Die Strukturen in Österreich sind noch immer nicht auf eine Einwanderungsgesellschaft ausgerichtet. Sie sind nicht inklusiv. Und da meine ich nicht nur politische Strukturen, sondern auch bürokratische, schulisch und so weiter, auch im schulischen Bereich. Ich wundere mich, nach 60 Jahren Migration aus der Türkei ist das Wissen über dieses Land, auch bei Lehrkräften, so gering zum Teil. Auch der Respekt darüber, wie man Namen ausspricht. Also langsam ärgere ich mich darüber, obwohl ich nicht in irgendeiner Form, aber es heißt nicht Erdogan, sondern es heißt Erdogan. Wir bemühen uns ja auch sonst, wir sagen nicht Trump, wir sagen Trump, weil wir wissen, dass man so ausspricht. Man kann sich, es ist das Bemühen fehlt mir und die Anerkennung darüber, dass diese Leute hier sind und einen wichtigen Beitrag zu diesem Land leisten, und nicht nur immer ständig ein Problem darstellen. Und ich glaube, wenn wir dieses Mindset ändern, würden sich die Partizipationsmöglichkeiten öffnen. Ein anderes Problem ist, da könnte ich noch ewig lang fortsetzen, aber ist, dass man mit diesem Community-Ansatz und ja, mit dieser Idee, dass die alle eigentlich religiös irgendwie geprägt sind, eigentlich diese Strukturen ja noch mehr verstärkt. Man braucht immer einen Ansprechpartner. Und wer ist das angesichts einer fehlenden Repräsentation? Vereine, ja. Man könnte hinterfragen, wie demokratisch legitim sind Vereine als eine Vertretung, ja. Und das macht manche Vereine sozusagen zu Fürsprechern oder Sprechern für eine Gruppe, wo man gar nicht wissen kann, ob die sich so in dieser Form repräsentiert fühlt, ne? Und oft sind es religiös geprägte Vereine, die man da heranholt und man glaubt, man muss die ins Boot holen.
Du hast jetzt eh schon sehr viele Dinge gesagt, aber wenn ich dich zum Schluss bitten würde, dich auf eine Sache zu fokussieren, ja, wo du sagst, das wäre das Wichtigste, was Österreich aus dem damaligen Umgang, vielleicht auch noch dem jetzigen Umgang mit GastarbeiterInnen lernen sollte, mit Blick auf die eigene Integrationspolitik, die eigene Migrationsgesellschaft, die man ist und den Umgang mit Diversität. Was sagst du, wäre die wichtigste Ableitung? Vielleicht ist man da gerade schon im Begriff, das zu lernen? Ich vermute eher nicht, weil wir haben jetzt auf einige Versäumnisse hingezeigt. Aber gibt es so eine Sache, wo du sagst, das wäre eigentlich das Anschauungsbeispiel, wie wir es jetzt anders und vielleicht auch besser machen könnten?
Es gibt vieles, wo man da anpacken könnte. Es ist das schwierig. Aber ich glaube, das, was ganz, ganz wesentlich ist, ist Anerkennung und Akzeptanz. Anerkennung dafür, dass Personen eine Geschichte haben, Expertise, Know-how, viele Ressourcen mitbringen. Und wenn wir das nicht anerkennen, werden wir als Gesellschaft das nicht ausschöpfen können. Und Akzeptanz dafür, dass auch jemand anders sein kann und anders denken kann in bestimmten Dingen. Das ist jetzt nicht nur auf Bezug auf Migranten, Migrantinnen. Ich glaube, das wäre demokratiepolitisch auch sehr wichtig. Und Akzeptanz und Anerkennung sind, glaube ich, die Grundlagen dafür, dass sich Leute heimisch fühlen und zugehörig und dann auch sozusagen sich entwickeln können. Wenn du ständig ein Angstszenario und irgendwie mit Verboten und Maßnahmen und wenn ihr nicht und das nicht und so weiter, du verunsicherst diese Gruppe so, dass die sich nie zugehörig fühlen werden, immer fremd fühlen werden und immer mehr sich nach innen schließen werden wahrscheinlich. Wenn man will, dass das eine gedeihende Gesellschaft ist, dass Leute friedlich zusammenleben, alle partizipieren, wir eigentlich alle Ressourcen auch nutzen können und vom Austausch lernen, dann sind das Dinge, die man, glaube ich, vorantreiben muss. Da ist der schulische Bereich sicher wichtig. Umgang mit Diversität, Inklusion. Ich glaube, das sind die wichtigsten Elemente. Und anlässlich des 60. Jahrestages, glaube ich, wäre es wichtig, dass wir nicht nur intellektuelle Debatten führen und Konferenzen, sondern ich glaube, viele Leute mit Migrationshintergrund haben gar keine Ahnung, dass das das 60. Jahr ist und werden auch von all diesen Aktivitäten gar nicht erfasst. Ich glaube, es wäre wichtig, auf Sie zuzugehen und auch einmal Danke zu sagen. Schön, dass ihr da seid und toll, was ihr alles beigetragen habt bis heute. Und ich glaube, dass das unheimlich viel, zumindest auf der Seite der Migranten, Migrantinnen verändern würde und, glaube ich, zu einem ganz anderen Spirit führen würde.
Und nicht zuletzt, es soll ja jetzt zumindest auch ein Gastarbeiterdenkmal in Wien geben.
Doch, ja.
Spät aber doch.
Ja.
Ein mühevoller Weg war das, ja. Soweit ich das mitverfolgt habe. Aber zumindest zum Jubiläumsjahr kann man das mal verkünden, weil Absolut. Ich glaube schon, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt von allen politischen Kräften so gesagt wird, es ist natürlich auch ein Zeichen der Dankbarkeit, würde ich meinen. Und vor allem auch ein sichtbares, ja, das im Stadtbild sichtbar
Absolut.
Ist. Lieber Cengiz, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr umfassende Gespräch. Ich habe viel Neues gelernt und ich bin auch der Meinung, ja, gerade dieses Thema der Anwerbeabkommen, eben weil wir jetzt wieder erneut über Fachkräfte und Arbeitskräfte aus dem Ausland sprechen, das gehört eigentlich viel mehr, nicht nur, würde ich sagen, in den politischen Mainstream, sondern in die öffentliche Debatte gebracht. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Danke dir.
Und vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und reinhört. Bei Aufnahme bereit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.